Anni, ich wollte dich jetzt mit Happy Birthday begrüßen, aber das war ja total falsch. Was ich meinte, ist tatsächlich Happy New Year. Das ist ja schon fast Ewigkeiten her. Aber man sagt es ja wohl noch und das ist die erste Folge nach einer langen Winterpause, weil wir auch viel gereist sind. Da kommen wir gleich nochmal irgendwie zu, dass wir ein paar Länder bereist haben. Aber ich begrüße dich, lieber Andi. Schön, mit dir mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Und natürlich begrüße ich auch unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen im Jahr 2024.
Es ist ein bisschen absurd, dass wir das jetzt machen, ne? Aber ich freue mich aus drei Gründen. Mal gucken, ob ich mich am Ende des Paragraphen noch an alle drei erinnere. Erster Grund, wir sind im neuen Jahr, es ist 2024. Zweiter Grund, du bist hier bei mir in Dubai, da reden wir gleich drüber. Wir sitzen in einem Raum, es ist Ewigkeiten her, dass wir zusammen einen Podcast aufgenommen haben. Und ich habe es befürchtet, ich habe den dritten Grund vergessen, aber ich freue mich einfach. Wir nehmen Podcast auf, 2024, du bist hier. Und
es ist schön, wir sitzen beim Glas Wein zusammen, das muss man ja auch dazu sagen.
Ganz genau, Prost. Ganz genau.
Ist natürlich auch zu sehen auf unser Instagram-Kanal. Bitte folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Wir haben jetzt ein paar Insights auch von Dubai, was wir hier so machen. Wir verraten noch nichts, aber tatsächlich ja, sind da schon ein paar für mich auch sehr neue Dinge hier. Andi ist ja jetzt zum Dubai-Spezialisten geworden und spielt hier sehr so ein bisschen den Reiseleiter.
Es geht so.
Ja, aber gestern, das war schon mal ein guter Anfang, muss man schon mal sagen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben noch ein bisschen was vor hier in Dubai. Wir werden daraus eine ganze Podcast-Folge machen. Zu viel wollen wir noch nicht verraten, aber ich glaube, es wird ganz lustig, ich glaube, es wird ganz gut. Und tatsächlich habe ich ja Dubai jetzt auch für mich entdeckt. Sven kennt das hier schon ein bisschen länger. Ich bin erst seit einigen Monaten hier, aber ich verliebe mich gerade so ein bisschen in diesen Ort. Tatsächlich, ja.
Krasser Themenwechsel, Andi. Wir haben vorher eine Liste gemacht, die wir minutiös durchgegangen sind, über was wir reden wollen. Und wir haben geendet damit, über Dubai reden wir zuletzt und jetzt reden wir über Dubai zuerst. Fängt gut an, das neue Jahr. Fängt gut an.
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin viel unterwegs. Ich bin seit einigen Monaten hier. Es ist aber tatsächlich noch gar nicht so viel Zeit, die ich hier verbracht habe. Ich bin tatsächlich viel unterwegs in diversen Ländern rundherum und auch anderswo. Und ja, ich bin eigentlich immer froh, wenn ich wieder hier bin und Zeit hier verbringen kann. Und jetzt die Zeit mit dir, es ist ein Traum. Es ist ein Traum.
Für mich ist tatsächlich ein bisschen Urlaub. Ich mache hier aus Dubai gerade nur das Nötigste, ich bin ehrlich, aber ja, ist ein bisschen schön, also ist schon schön, doch, irgendwie in die Tage fällt ja auch mein Geburtstag jetzt hier und da, ich will nicht genau sagen wann, aber das kann man, glaube ich, in der Sonne dann doch ein bisschen und in der Wärme dann doch ein bisschen besser.
Na, es ist ja tatsächlich so, dass jetzt Anfang Februar ist und was hatten wir gestern, 28 Grad?
Ja, genau, das war schon ganz angenehm. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland war. 5 Grad, glaube ich, und Regen in Frankfurt.
Ich war letzte Woche in China. Ich war in Peking. Da waren es minus 15 Grad. Also doch eher unangenehm. Ich tue mich mittlerweile auch mit kühleren Temperaturen. Auch hier in Dubai, wenn dann abends mal die Temperaturen so auf 18 oder 17 Grad runtergehen, tue ich mich da manchmal ein bisschen schwer mit. Also ich bin mittlerweile schon ein bisschen Dubai verdorben. Also ich weiß nicht, ob das dauerhaft so gut ist. Aber
es geht schnell, oder?
Es geht schnell. Auf der anderen Seite, ne, wir haben dann den Sommer vor uns ab April, Mai und ja, mal gucken, wie ich mich so bei 45 bis 50 Grad schlage. Wir werden sehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind beide viel unterwegs. Du warst auch schon viel unterwegs dieses Jahr. Wir haben es einfach nicht geschafft, Podcasts aufzunehmen. Eigentlich sollten wir sagen, wir haben es nicht geschafft, guten Podcast aufzunehmen. Wir wollten euch, liebe Hörer und Hörer, wollten wir euch jetzt nicht irgendeinen Kack vorsetzen, sondern wir wollten wieder mit guten Folgen, frischen Folgen, neue Energie an den Start gehen und ja, genau, nicht so wie sonst. Hier sind wir. Jetzt haben wir unser komplettes Programm einmal über den Haufen geworfen. Es gibt eine Gratulation auszusprechen jetzt im Jahr 2024. Du warst dabei letzte Woche.
Live dabei. Ich habe auch Fotos gemacht. Auch die konntet ihr bei uns auf dem Instagram-Kanal finden. Ich war auf dem Globus Award. Der fand vor 2 Wochen statt in Frankfurt.
Eine Woche. 2 Wochen. Egal. Egal.
2 Wochen.
Was ist Zeit? Eine Woche, 2 Wochen.
Und ja, wie immer, tolles Event, super zum Netzwerken, echt gute Leute da. Wird jedes Jahr, wie ich finde, größer, wichtiger, professioneller. Es ist wirklich so ein absoluter Pflichttermin mittlerweile geworden, dort zu sein. Matthias Gürtler, liebe Grüße, auch wieder tolle Performance auf der Bühne. Und auch wenn die offizielle Preisverleihung 1,5 Stunden oder sowas gedauert hat oder 1,45, ja, zieht sich schon, aber es waren auch wirklich coole Projekte mit dabei. Und ja, ich war sehr froh, eine sehr, sehr treue Hörerin von uns dort zu sehen. Sie hat das vorher angekündigt, dass sie dabei sein muss. Sie wusste nicht, dass sie den ersten Platz macht. Also war auch eine sehr, sehr große Überraschung für sie. Und wir gratulieren ganz herzlich Anja Horn von der Reiseberatung Bopfingen, die den ersten Platz gemacht hat.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Anja. Ich weiß, dass du das jetzt hörst. Also super, super, super mit dem Malediven-Korallenprojekt, liebe Hörerinnen und Hörer. da werden wir demnächst noch einmal drüber berichten. Schaut auf jeden Fall mal rein. Die Instagram-Seite von Anja ist das Reisebüro in der Handtasche und ja, lohnt sich, sich das mal anzugucken, was die liebe Anja da macht. Sie hat auf jeden Fall den Platz 1 beim Globus Award gewonnen. Kann man sagen, der Oscar der Reisebranche?
Ja, schon. Jetzt ist es einer der, es ist definitiv einer der wichtigsten oder der wichtigste Preis für Reisebüros ja sowieso. Es gibt ja eigentlich keine anderen mehr, aber es werden ja auch Destinationen oder Fremdenverkehrsämter ausgezeichnet. Und ja, das ist schon einer der wichtigsten. Also von den Leuten, die da waren, ist es definitiv ein Pflichttermin, nicht nur für mich, sondern für die gesamte Reisebranche.
Ich war nicht da. Was willst du mir damit sagen?
Du hast keine Einladung bekommen, oder? Du kannst ja ungefähr sehen, wo du angesiedelt bist, wo dein Level ist.
Ich muss mal bei Matthias anrufen, fragen, was das auf sich hatte. Ich wäre garantiert von Dubai nach Frankfurt geflogen, garantiert. Ja. Völlig unnachhaltig. Aber ich habe gehört, stimmt das, dass du stratzevoll von der Bühne gefallen bist?
Oh, wer hat das denn erzählt?
Ich nenne keinen Namen.
Aber was man noch sagen muss, das war eigentlich ganz lustig, wir kündigen es ja auch immer hier an, dass ich oben auf der Empore stehe mit den, wie soll man sagen, den üblichen Verdächtigen, die auch früher im Bus wahrscheinlich immer ganz hinten gesessen haben in der letzten Reihe. Und diesmal war es tatsächlich so, man hat uns einen Aufpasser dort hingestellt, der immer,
nicht überrascht.
Wenn wir zu laut waren oder geredet haben, tatsächlich zu uns kam und uns gebeten hat, dann doch ein bisschen leiser zu sein und die Veranstaltung zu respektieren. Haben wir natürlich gemacht, aber wir freuen uns natürlich auch immer, uns zu sehen. Und dafür ist das Event ja auch da. Ich hoffe, wir waren nicht zu laut.
Tiss.
Auf jeden Fall hat sich Matthias nicht einmal auf der Bühne beschwert, dass die Empore so laut war.
Naja. Besser als jetzt. Na gut, Sven. Es spricht sich rum, was du mal wieder abgezogen hast. Auf jeden Fall, das Jahr fängt eigentlich ganz gut an, kann man sagen. Wir sind froh, jetzt wieder mit euch und mit neuen Folgen online zu sein. Wir haben viele tolle Gäste geplant und ja, eigentlich auch heute das Thema. Es ist ein Thema, wo ich manchmal denke, haben wir eigentlich genug von? Wir haben genug darüber geredet. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen unseren Beitrag dazu geleistet, dass dieses Thema ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit ist. Manchmal finde ich es ein bisschen anstrengend, das Thema. Wir scheuen uns trotzdem nicht davor, das wieder anzufassen. Ich glaube, gerade auch unser heutiger Gast hat ein bisschen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was er dazu sagt. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit, denn er ist jemand, der zu diesem Thema viel zu sagen hat, viel mitmischt. Er ist Vizepräsident beim DRV, er hat eigenes Reisebüro, er hat einen eigenen Reiseveranstalter, das Online-Reiseanbieter mit Fairwege. Und
er beschwert sich nicht. Ne? Du hast hier einen 6-Stunden-Tag in Dubai und er beschwert sich nicht, obwohl er so viele Ämter hat. Ne? Kannst du ein bisschen eine Scheibe abschlagen und dann klappt es auch vielleicht nächstes Jahr mit dem Globus Award.
Was für einen Tag habe ich in Dubai?
6 Stunden.
Jetzt, wo du da bist am Samstag und Sonntag. Ja. Lieber Sven, hier du und deine Workations. Ja. Wir sprechen nach dem Podcast nochmal.
Nee, dann habe ich Workations.
Du Schuft.
Oh mein Gott, wie lange habe ich das nicht mehr gehört?
Das ist ein Glas Wein. Da spricht ein Glas Wein. Also, wir fangen an. Ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Wie gesagt, Vizepräsident des DRV, Inhaber von Fairweg und ja in vielen anderen Nachhaltigkeitsinitiativen aktiv. Herzlich willkommen, Ralf Hieke.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir hier mit Ralf zusammensitzen und heute diesen Podcast mit ihm aufnehmen. Tatsächlich kennen wir uns gar nicht so gut, aber man sieht dich immer wieder auf Events. Du hast sehr viele verschiedene Positionen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und deswegen, ja, bist du eigentlich auf jeder Veranstaltung, wo ich hingehe, bist du auch zu sehen. Du stehst auch zum Teil auf der Bühne, hältst Reden und deswegen dachten wir müssen einfach mal mit dir, ja, eine Runde aufnehmen. Und schön, dass du heute Zeit gefunden hast, Ralf.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne natürlich.
Ich habe es ja gerade schon vorweggenommen. Also du bist Geschäftsführer und Gründer von Fairweg, einem digitalen Reiseanbieter. Bist aber auch Vizepräsident des Deutschen Reiseverbandes, Vorstand in der Vereinigung Futuris, Reisebüroinhaber und wahrscheinlich noch vieles mehr. Was so dazukommt, Vater vielleicht oder sonst irgendwas.
Ja, stimmt. Mensch.
Mensch, genau. auch schon, auch manchmal sehr schwierig, genau. Mit welchem Ralf reden wir denn heute? Oder ist es dann doch am Ende immer ein und dieselbe Person?
Am Ende ist es ein und dieselbe Person natürlich. Das kommt ein bisschen auf eure Fragen an. Also die Schnittmenge ist ja häufig groß. Also bei Verweck beschäftigen wir uns ja viel mit Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein Thema, das im DRV präsent ist. Das ist ein Thema, das privat präsent ist. Von daher ist das, glaube ich, die größte Schnittmenge.
Also auch von mir herzlich willkommen im Podcast bei Hin und Weg. Mich interessiert ja deine Arbeit mit Verweck und auch deine Arbeit als Reisebüroinhaber. Also vielleicht kannst du uns und unseren Hörern mal kurz erklären, womit du denn dein Geld verdienst. Das ist ja doch ein super interessantes Ding, was du da machst.
Also primär komme ich natürlich aus dem Reisebüro. Das mache ich jetzt ein paar Jahre. Das war was ich so kategorisch ausgeschlossen habe bis zu einem gewissen Lebensalter. Das ist ein Familienunternehmen und wie das so ist nach dem Abitur, macht man erstmal ganz was anderes. Das wollte ich nie. Um das abzukürzen, irgendwann war es dann soweit und ich bin dann zurück ins Münsterland hier gekommen, wo ich jetzt auch sitze und habe die familieneigenen Reisebüros übernommen. So ganz klassisch. Davon lebe ich natürlich auch, als auch von Verweck glücklicherweise. Funktioniert das auch recht passabel seit einiger Zeit. Und Verweck kam dann dazu. Also ich hatte die Idee, aus diesen stationären Büros, die wir hier haben, auch ein entsprechendes Büro mal mit einem nachhaltigen Konzept zu machen. Und zwar, wo mehr oder weniger nur nachhaltige, in Anführungsstrichen, oder nachhaltigere, ist wahrscheinlich die bessere Vokabel, Reisen vertrieben werden. Das hat sich als schwierig herausgestellt, im ländlichen Raum sowieso und in einer Stadt, wo man nicht wohnt, muss ich keinem sagen, Standort finden, Personal finden, die Miete bezahlen können. Das Ganze mit weniger Angebot als andere hat sich sehr schnell als schwierig herausgestellt und bin dann glücklicherweise auf meinen Helfershelfer, sage ich manchmal, Kompagnon ist das bessere Wort, Marc Schumacher getroffen, der gesagt hat, das müssen wir online machen. Und dann habe ich gesagt, oh, das kann ich überhaupt nicht, aber Marc kann das glücklicherweise. Und so haben wir das dann so ein bisschen gebündelt, diese Idee, das Konzept, haben das dann eben auf verweck.de ins Netz gebracht. Und das ist eigentlich ein OTA für nachhaltige Reisen. Und daraus hat sich dann so Schritt für Schritt, haben sich dann auch noch andere Geschäftsfelder entwickelt, worüber wir aktuell ganz glücklich sind.
Wie kam dann das Engagement im DRV? Da bist du ja auch schon einige Jahre immer mit dabei. Und wie klappt das zeitlich? Und wann kam der Gedanke so, hey, macht ja auch Sinn, dass ich mich da mehr oder weniger engagiere?
Das ist eine ganz klassische Geschichte. Die wird jeder, der Verbandsarbeit oder überhaupt ehrenamtlich arbeitet, so macht, wird das so kennen am Ende. Man sagt zum falschen Zeitpunkt mal seine Meinung irgendwo in irgendeiner Runde. Und dann kommt einer und sagt,
herzlich willkommen super, im Team.
So sieht's aus. Genau so war das ungefähr. Und also nicht ganz so. Natürlich finde ich das auch wichtig, wenn man irgendwie Anliegen hat, dass man sich da auch einbringt. Und aber im Wesentlichen ist es so. Also man stolpert mal dann auf Veranstaltungen über Leute vom DRV, dann kommt man ins Gespräch, versteht sich gut. Und dann wird man irgendwann auch mal gefragt, sag mal, kannst du dir eigentlich vorstellen, hier im Vorstand zu arbeiten? Das konnte ich dann. Und wenn man ein bisschen im Vorstand arbeitet, dann kommt irgendwann der Punkt, wo auch mal das Präsidium anklopft und sagt, du machst jetzt schon ein paar Jahre Vorstand, magst du nicht fürs Präsidium kandidieren? Und das ist dann so ein bisschen so eine Evolution der Ämter. Und wenn man dann im DRV-Vorstand oder Präsidium ist, dann kommt natürlich und sich mit Nachhaltigkeit explizit beschäftigt und auch da eine Meinung hat natürlich und die auch mal kundtut, dann stolpert man sehr schnell über Futuris, über Klimalink und alle, die da sich so tummeln. Und das macht dann auch Spaß wiederum. Also so kommt eins zum anderen. Und ich habe es eben eingangs schon erwähnt, häufig ist auch eine Schnittmenge da. Von daher ist die Frage nach dem Arbeitsaufwand auch so, dass man eigentlich auch viel miteinander kombinieren kann. Und man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich 4 Stunden am Tag für den DRV arbeite, ehrenamtlich, und weitere 12 oder so fürs eigene Unternehmen. Also das ist im überschaubaren Bereich.
Will gleich mal in das Thema Nachhaltigkeit einsteigen. Mein Eindruck ist, dass vielen Menschen das Thema, und ich rede jetzt nicht nur von Menschen der Touristik, sondern generell vielen das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile nachhaltig auf die Nerven geht. Oft auch denjenigen, die das Thema eigentlich wichtig finden. Und meine Frage auch an dich, als jemand, der das Thema ja sicher nicht nur aus der touristischen Sicht betrachtet, sondern ganzheitlich sich auch größer. Wie kommen wir aus dieser Dynamik raus? Das ist ein wichtiges Thema, aber irgendwie hat das irgendwie so einen Punkt erreicht, wo viele Menschen davon scheinbar genervt sind und das Ganze auch so groß gemacht wurde, dass für viele das so auch ein bisschen eine fatalistische Dimension eingenommen hat. Und die Idee, dass man selbst was machen kann, bei vielen gar nicht mehr so wirklich zu greifen scheint. Wie kommen wir da raus?
Ja, ja, gute Frage und auch tatsächlich ja gar nicht abgesprochen. Also wirklich nicht. Wir machen ja hier gerade irgendwie alles sehr spontan. Deswegen vermeiden wir das mittlerweile auch. Also es gibt so, finde ich, in dieser ganzen Kommunikation über Nachhaltigkeit eben ja auch Dinge, die sich entwickeln. Und wir haben bei Fairweg ganz bewusst auch diesen Fairness-Begriff eigentlich nach vorne gestellt, weil Nachhaltigkeit tatsächlich was sehr Polarisierendes hat. Aktuell sehen wir das ja, ne? Die Gesellschaft sich ja in ein paar Bereichen massiv spaltet. Es gibt immer Schwarz und Weiß und irgendwie alle Leute stehen sich super konfrontativ gegenüber bei vielen Themen. Und wir spielen tatsächlich diesen Fairness-Gedanken ganz gut. Also am Anfang haben wir mal gesagt, wir wollen eigentlich das Beste für Gast und Gastgeber. Das ist so ein bisschen so eine Grundidee, die wir auch reingebracht haben. Und ich finde, man sieht das auch in anderen Bereichen. Liest man das jetzt zum Beispiel im Gastrobereich, dass dann sehr viel auf Regionalität gesetzt wird, auf Fairness, auf Einkaufspolitik bei Textilien. Sieht man das auch, also dass da sehr viel dieser Fairtrade-Gedanke eher nach vorne gestellt wird, als die Nachhaltigkeit, was natürlich nachhaltig ist und auch eine nachhaltige Produktionsweise oder ein nachhaltiges Verhalten gar nicht ausschließt, aber eben andere Begrifflichkeiten das vielleicht sogar ein bisschen veranschaulichen oder besser veranschaulichen, was da gerade passiert. Also für uns ist das ganz klar, jetzt ist kein Zufall, dass wir Fairweg heißen, dieser Begriff der Fairness, weil ich glaube, das kennt jeder so aus dem Sportverein oder so, ne? Also fair ist deutlich positiver besetzt in der Kommunikation als dann vielleicht was polarisiert aktuell.
Also geht's eigentlich nicht primär um das Thema Natur, Klima, sondern so der Ansatz, dass es beim Menschen losgeht, also eine faire Behandlung auch des Menschen, den Menschen einbinden in diesen ganzen Gedanken, der Mensch als Ressource, die es auch als achtsam zu behandeln gilt?
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema ist, in dem Moment, wo wir alle in den Flieger steigen, handeln wir jetzt nicht wahnsinnig nachhaltig. Das ist nicht klimafreundlich, was wir tun. Und eigentlich wollen wir ein bisschen sensibilisieren. Und das Problem in der Touristik ist ja, dass wir diese beiden Komponenten, eben die ökologische, aber eben auch die soziale Nachhaltigkeit übereinander bringen müssen. Weil, ich meine, muss ich euch nicht erzählen und wahrscheinlich den meisten, die jetzt hier irgendwann zuhören, auch nicht erzählen, dass Reisen ja auch einen ganz großen Effekt in Destinationen hat. Also da leben ja Menschen von, das stabilisiert ganze Gesellschaften, je nachdem, wo man hinschaut. Also macht auch resilienter gegen politische Instabilitäten, solche ganzen Geschichten, schafft Wohlstand, Bildung, all das, was für uns ja so in Deutschland sehr selbstverständlich ist und nicht unbedingt mit Tourismus in Verbindung gebracht wird, ist ja in vielen Ländern der Welt, eigentlich kann man das nur zusammendenken. Also, und wie kriegt man das jetzt hin, wenn man über Jahrzehnte gesagt hat, da passiert Tourismus bei euch im Land, jetzt bleibt der aber weg, weil das ist ökologisch nicht mehr verantwortlich. Also da müssen wir ran, das ist auch so unsere Schnittstelle. Also wir versuchen schon so ein bisschen auch den Gedanken in die Diskussion zu bringen, dass Qualität vor Quantität kommt. Klar, Vermeidung steht immer an erster Stelle, wenn wir uns die CO2-Emissionen anschauen. Aber eben auch nicht vergessen, dass das auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Destinationen beinhaltet, was wir da tun. Und diesen Spagat hinzukriegen, damit beschäftigen wir uns eigentlich im Wesentlichen.
Wie gut bekommt ihr das hin? Weil das ist ja wirklich sehr, sehr schwierig. Und wenn man das Ergebnis sieht, also im Moment ist ja so, wenn wir nachhaltig reisen wollen, dann ist wohl, glaube ich, für die meisten Deutschen gerade blinkt auf, oh Gott, es wird teurer. Nachhaltiges Reisen ist wahrscheinlich teurer. Es wird aber auch so schon alles teurer, Inflation, bla bla bla. Wie ist da der Ansatz? Es reisen ja jetzt schon weniger Leute, also letztes Jahr weniger Leute, aber größerer Umsatz für die Reisebranche. Kommt man irgendwie aus dem Dilemma auch raus oder heißt es dann doch, naja, für einige dann doch heute nur Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, kann
was auch sehr schön sein kann, bin ich mir sicher.
Und teuer.
Schön und teuer.
Schön und teuer. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Diskussion. Also die Frage kriegt man ja häufig gestellt, wenn man sich damit beschäftigt und wie du ja richtig erzählt hast, eigentlich nur auf Veranstaltungen ist und nicht im Büro regelmäßig. Also immer, wenn man mit Leuten diskutiert, privat wie geschäftlich, kommt das, naja, es wird alles teurer und kann man dann gar nicht mehr im Urlaub. Ich glaube, das geht so ein bisschen am Thema vorbei, weil Leute, die einmal im Jahr in Urlaub fahren, die tragen jetzt gar nicht mal dazu bei. Ich glaube, es geht wirklich um diese Quantität. Und es hat auch niemand irgendwie groß diskutiert jetzt über viele Jahre, dass Reisen ja eigentlich auch häufig viel zu billig ist. Also billig Airlines, die dazu beitragen, Überpreis-Nachfrage zu schaffen und nicht umgekehrt, dass viele Leute wirklich immer gesagt haben, naja gut, Ich wollte zwar nie nach, keine Ahnung wo, aber wenn es für 9,99 Euro angeboten wird, dann fliege ich da halt mal hin. So, ne? Habe ich einen günstigen Flug geschossen, also ab dafür. Das war ja auch eine ziemlich verfehlte Logik eigentlich. Und es geht gar nicht darum, dass Leute nicht einmal im Jahr in den Urlaub fliegen sollen, vielleicht auch zweimal, also vielleicht auch eher einmal und dann einmal im Jahr vielleicht auch mal die Bahn nutzen oder sowas. Sondern es geht wirklich um diese Kurztrips, um dieses Suggerieren, du kannst auch 3-4 Mal im Jahr in den Urlaub fliegen. Und wir sehen ja auch, dass das in höheren Einkommensstufen, da ist ja die CO2-Emission pro Kopf deutlich höher. Also je reicher jemand ist, umso mehr emittiert er ja auch. Und häufig leider gibt es da auch wenig Hemmungen. Also es gibt ja diese klassischen Beispiele, die das so ein bisschen zugespitzt zeigen, dass diese Strecke von Hamburg nach Sylt so wahnsinnig viel geflogen wird. Das ist ja auch total krank. Und dagegen kann man ja auch durchaus auch was haben, finde ich. Das heißt aber nicht, dass ich nicht jeder Familie ihren wohlverdienten Erholungsurlaub in der Sonne irgendwie nicht gönne. Im Gegenteil, der eine Urlaub im Jahr ist nicht das, worüber wir reden.
Die Frage, die sich mir immer stellt, ist so ein bisschen, was ist hier der Ansatz, den wir sozusagen als Land, aber dann auch als Industrie sozusagen prägen wollen. Ne? Also meine Frage ist so ein bisschen, hat Deutschland mit seinem Ansatz, dass wir Nachhaltigkeitsvorbild mit einer wirtschaftsökonomischen Reform, also wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen größer stricken, dass wir so ein Vorbild sein können für die Welt, ist das der richtige Ansatz? Also aus welcher Sicht guckt ihr darauf? Weil wenn man von draußen reinguckt, sieht das, was wir machen, nicht nur in der Reisebranche, sondern als Land insgesamt, sieht das manchmal schon ein bisschen nach Inhaltsarmut aus. Und das ist gepaart mit einem erhobenen Zeigefinger. Ich sage nicht das, was ihr macht, aber wenn man sozusagen diese Kombination nimmt, die Stichworte, über die wir auch reden, ne, dass es darum geht, dass wir achtsamer reisen und so weiter und so fort. Wie viel können wir da wirklich als deutsche Reisebranche, wie viel können wir da als Land auch bewegen, wenn wir das mal global betrachten? Ne? Also das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Wie viel können wir wirklich als Deutschland, als deutsche Reisebranche da wirklich auch inspirieren und sozusagen weltweit wirklich in Bewegung bringen? Oder geht es darum gar nicht? Ja?
Sowohl als auch. Also klar, wenn man sich absolute Zahlen anschaut oder auch die Weltbevölkerung, da sind wir jetzt nicht die meisten. Das ist schon klar. Da gibt es ein paar andere Länder, gerade Schwellenländer, die ja auch dann immer genannt werden, wenn die mal anfangen zu reisen, also beispielsweise China oder dann natürlich auch jetzt Indien als bevölkerungsreichstes Land der Erde, die ja noch gar nicht diese Entwicklung genommen haben. Also da gibt es dann eine breite Mittelschicht, die entsteht, die auch irgendwann sagt, klar, wollen wir reisen. Und das ist ja auch völlig normal. Ich glaube schon, dass man Vorbild ist blöd. Also erhobener Zeigefinger ist auch blöd. Das wollen wir gar nicht. Ne? Also wir wollen gerne überzeugen. Und ich sage, wir leben vom Reisen. Wir machen das auch wahnsinnig gerne. Und ich glaube, wenn man sich die Seite bei uns anschaut, da hoffentlich, korrigiert mich, wenn ihr einen findet, sagt Bescheid, aber da ist kein Zeigefinger in der Regel, sondern
wir finden das alles.
Ich guck nochmal. Genau, guck nochmal genau hin. Wir finden das eine tolle Sache und das verhehlen wir auch nicht. Und ich persönlich auch nicht. Also ich bin, das ist ein Familienunternehmen, also seit ich denken kann, bin ich unterwegs und ich liebe das über alles. Trotzdem kann man, finde ich, gleichzeitig überlegen, ob man denn jeden Quatsch machen muss, nur weil man ihn machen kann. So, und ich finde in der Beziehung, was so ein bisschen Reflexion angeht, warum sollen wir da nicht Vorbild sein? Also das finde ich überhaupt nicht schlimm. Wir sind ja auch in einer sehr privilegierten Lage, überhaupt darüber nachzudenken, ob wir Vorbild sein können. Und dann finde ich, hat es auch ein bisschen was mit Verantwortung zu tun, zumindest mal darüber nachzudenken, was man tut und wie häufig man es tut und wie man es tut. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und das heißt nicht, dass man im Umkehrschluss jetzt halt jedem seine Reise missgönnt. Ganz im Gegenteil, weil, wie ich sagte, finde ich Reisen wahnsinnig gut und das bringt einem auch wahnsinnig weiter.
Was ich sagen will, ich bin viel unterwegs in der Welt. Ich sehe nicht zwingend, dass sich irgendjemand dafür interessiert, was Deutschland da macht. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, wir denken manchmal, dass wir diese Strahlkraft haben in Sachen Nachhaltigkeit. Mein Eindruck ist, das interessiert keinen, da fragt auch keiner nach.
Ich glaube, das ist ein passiver Effekt. Oder ich hoffe das. Ich hoffe, das ist ein passiver Effekt. Also ich glaube, man muss auch gar nicht diesen Anspruch haben, immer so zu sagen, guck mal, was wir machen, ist das nicht super? Sondern, dass wenn man etwas, wo jetzt kommt es doch, nachhaltig betreibt, also so ein bisschen in die Zukunft gedacht und auch stetig immer weitermacht, dass dann vielleicht auch mal irgendwann Leute alleine drauf kommen und sagen, guck mal, die machen das gar nicht so schlecht und es scheint zu funktionieren und die sind alle glücklich da, ja. Also in anderen Bereichen ist Skandinavien wahnsinnig weit, ne? Also bei Fahrradstädten und also wie fahrradfreundliche Innenstädte aussehen und solche Geschichten. Die posaunen das jetzt auch nicht jeden Tag in die Welt, aber Leute, die sich dafür interessieren, nehmen das wahr. Und ich finde, das ist ein ganz charmanter Ansatz, dass man irgendwann merkt, naja, so schlimm scheint es ja gar nicht zu sein, wenn man auf vielleicht die sechste Reise nach New York zum Shopping verzichtet oder nicht. Also überspitzt, ne? Aber hey, dann kommt der Effekt halt irgendwann. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht selber damit anfangen sollte.
Ich habe gerade irgendwie das Wort Spaß irgendwo gehört. Also es scheint dir, das Thema scheint dir Spaß zu machen und der Ansatz auch, dass das eben nicht so ein müßiges Thema ist, sondern dass sich damit zu beschäftigen, auch Dinge neu zu machen, auch was Gestalterisches, Kreatives vielleicht hat. Also wenn man sich eure Webseite anguckt, tatsächlich habe ich den Zeigefinger da nicht gefunden. Da sind viele hochinteressante Hotels, die man vielleicht anderswo nicht gleich irgendwie auf der Titelseite findet, die sehr interessante Sachen machen in Sachen Nachhaltigkeit. Also ist das auch euer Ansatz, dass das halt auch Spaß machen soll, sich mit den Themen auseinanderzusetzen?
Ja, total. Also um Gottes Willen. Also ich glaube, wer uns auch länger kennt, der weiß, dass wir immer eigentlich auch ganz gerne unter Menschen sind, Menschen mögen. Und was ich sagte, also wir mögen Reisen total, wir mögen diesen Austausch. Ne? Also ich kenne nichts anderes von Kindesbeinen an. Und die Frage ist ja nur, wie macht man das und nicht, ob man das macht. Und jeder hat irgendwie so seinen Bereich, der ihm Spaß macht. Ich gehe auch gerne durch die, ich trinke auch super gerne Kaffee und ich freue mich doppelt, wenn der irgendwie Fair Trade ist. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also man kann ja reisen und dann guckt man aber wie. Und da geht es ja dann auch wiederum bei diesen sozialen Aspekten ganz viel um Wertschöpfung. Also was kommt vor Ort an und was sind das für Menschen und werden die gut bezahlt und so. Und ich finde, wenn einem was Spaß macht, dann sollte das auch den Leuten Spaß machen, die es anbieten.
Du bist ja wirklich in vielen Vereinigungen drin und engagierst dich dafür. Was ist denn deine Vision? Wie reisen wir denn in 10 Jahren, in 15 Jahren, wenn es ja nach dir ginge, wenn du bestimmen könntest? Wie sähe das aus?
Ich glaube, dass wir schon bewusster reisen sollten. Also was ich sagte, so in der Planung, das ist ja auch so ein Ding, wofür wir antreten, dass man die Planung so möglichst fair, nachhaltig, wie auch immer gestalten kann, wie man das eben macht. Ich glaube, dass wir reisen sollen und idealerweise, und das ist ja dann vielleicht nochmal ein ganz anderes Themenfeld oder ein ganz anderer Block, den man da dann auch ganz gut aufmachen kann, ist das die einzige Möglichkeit, wie wir weiterhin wie gewohnt mobil bleiben können, ja, alternative Antriebe sind und alternative Kraftstoffe und diese Themen. Da sind 15 Jahre fürchterlich ein bisschen kurz gegriffen. Ich glaube, dass das ein bisschen länger dauert. Und bis dahin müssen wir halt vielleicht auch mal einmal weniger reisen oder einmal anders reisen. Beispielsweise muss man, glaube ich, in die Richtung denken, wie man sich innereuropäisch auch mit dem Zug bewegen kann. Also jetzt auch nicht immer. Klar, muss man mal irgendwo hin und es muss schnell gehen. Aber wenn wir jetzt über Urlaub und über Reisen an sich sprechen, kann das, finde ich, auch eine sehr charmante Fortbewegungsart sein, wenn sie denn von der Infrastruktur und vom Angebot her stimmt. Und da hoffe ich, dass 15 Jahre ein Zeitfenster ist, wo man da jetzt erkennt, dass da was zu machen ist und das auch in Angriff nimmt.
Wenn man sich überlegt, dass in China schon Prototypen mit künstlichem Kerosin fliegen, also vielleicht ist zumindest die technologische Komponente von diesem Wandel, kommt ja vielleicht viel früher aus einer ganz anderen Richtung, von der man das vielleicht gar nicht erwartete.
Also ich würde mich freuen. Ich glaube, jeder wird sich freuen. Ne? Also wenn wir es schaffen, mit alternativen Kraftstoffen, die eben nicht fossil sind, unterwegs zu sein, umso besser auf jeden Fall.
Ich würde doch gerne nochmal fragen, weil du hast das Thema Wertschöpfung eben erwähnt. Hast du auch erwähnt, dass du sozusagen in dieses Familienunternehmen reingekommen bist, dann doch spät, vielleicht ein bisschen unerwartet. Wie bist du denn zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? War das schon immer Teil eurer touristischen DNA als Reisebüro-Unternehmen? Ne? Also wo kam das her? Wie ist das gekommen, dieses Interesse dafür?
Nee, gar nicht. Also wir sind klassische Reisebüros. Ich könnte jetzt sagen, ja, wir haben auch ein angegliedertes Busunternehmen. Das Unternehmen wird auch bald 100 Jahre alt. Also das Reisebüro ist aus diesem Busunternehmen auch mit entstanden, das es auch immer noch gibt. Und das ist ja ein sehr umweltfreundliches Fortbewegungsmittel übrigens, der Fernreisebus, wenn der gut ausgelastet ist, sogar freundlicher als die Bahn, klimafreundlicher als die Bahn unterwegs. Könnte ich alles erzählen, stimmt aber nicht. Ich finde es schon spannend. Also ich bin irgendwie dazu gekommen, also einfach aus Interesse, weil ich denke, ja, man muss sich halt irgendwie so durch die Welt bewegen, wie man halt so schön, so schonend wie möglich. Also ich mag schon gerne Natur, bin gerne draußen und bin sozusagen auch im wahrsten Sinne des Wortes mit Greenpeace verheiratet. Also es ist bei uns privat auch ein Thema. Meine Frau ist bei Greenpeace, betreut dort die Waldkampagne und von daher sind wir sehr naturverbunden und sehr umweltliebend, um das jetzt mal so ein bisschen pathetisch zu sagen, was aber überhaupt nicht pathetisch ist, sondern ganz praktisch versuchen wir halt, uns so vernünftig zu verhalten, wie es denn irgendwie geht. Und durch diese Affinität und durch Freunde und alles, was man so im Alltag tut, kommt das dann von alleine und dann hat man irgendwann den Punkt, wo man sich die Frage stellt, naja, ich mache irgendwie hier was mit Reisen und reise auch gerne, aber wie kann ich denn das, was ich am liebsten tue, so vernünftig machen, wie es denn irgendwie möglich ist.
Du sagst, du bist groß geworden in einem Familienunternehmen. Jetzt kommt der Sohnemann daher und will alles anders machen. Wie groß war der Kampf mit der älteren Generation?
Gar nicht. Also so, die ältere Generation war dann meine Mutter. Und die war auch immer sehr nach vorne gerichtet. Also die fand das super, ja.
Auf der Fairweg-Seite gibt es viele interessante Hotels, das haben wir eben schon mal kurz angesprochen, die ja von euch als nachhaltig eingestuft werden. Wie läuft denn dieser Prozess konkret? Wie gut kennt ihr jedes einzelne Hotel? Und da gibt es auch diesen Fairweg-Score, den ich ganz interessant fand. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen?
Ja, der Score. Also jedes Hotel oder der erste Teil der Frage, der ist schneller beantwortet. Natürlich kennen wir nicht jedes Hotel persönlich, das wäre total schön. Aber damit kommen wir zum Score und vor allen Dingen dieser Grundlage des Scores. Also es ist ja nichts, was gewürfelt wird, sondern der setzt sich aus ganz verschiedenen Komponenten zusammen. Also im Wesentlichen ist es so, dass es ja zahlreiche Zertifikate am Markt gibt. Und die schicken uns ihre Mitgliedsunternehmen, um das mal ganz vereinfacht zu erklären. Und dann wissen wir ja schon mal, okay, da ist ein Haus, das ist zertifiziert. Und von diesen jeweiligen Zertifikaten kennen wir auch die Grundanforderungen. Das heißt, die Basis des Scores oder das Fundament ist schon mal dadurch gelegt, dass wir wissen, wenn ein Hotel Zertifikat XY hat, dann hat es dieses Zertifikat nur zum Beispiel, weil es 100% regenerative Energie nutzt. Da müssen wir es gar nicht mehr recherchieren. So, also durch diese Grundanforderungen der Zertifikate gibt es schon mal einen Grundwert. Und darüber hinaus haben wir dann eine Redaktion, die dann nochmal schaut, hat das Hotel eigentlich auch einen individuellen Nachhaltigkeitsbericht oder macht es auf seiner Seite kenntlich, wo es sich zum Beispiel vor Ort lokal engagiert in Projekten. All diese Dinge, die vielleicht ein Zertifikat so detailliert gar nicht abfragen kann. Und dementsprechend besser kann dieser Score dann auch ausfallen. Und diese Zertifikate, die wir nutzen, die sind natürlich GSTC akkreditiert, also recognized zum Beispiel. Und wer sich damit wiederum auskennt, der weiß, das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das vereinfacht sagen, das Zertifikat der Zertifikate oder so ein bisschen so der Pate der Zertifikate vielleicht. Also wenn die ein Zertifikat anerkennen, dann ist das schon ganz gescheit. Und aus diesen vielseitigen oder vielfältigen Informationen setzt sich dann ganz standardisiert unser Score aus und setzt er sich zusammen. Das heißt, wir würfeln den nicht. Da setzt sich niemand hin und denkt, boah, coole Bilder und anscheinend auch eine vegane Küche, mega, gibt jetzt irgendwie 6 Punkte oder so. Das ist schon alles sehr, sehr durchdacht und setzt sich eben aus diesen uns bekannten und auch eben wiederum durch Dritte unabhängig geprüfte Quellen dann zusammen. So, und so können wir natürlich auch, und das ist eigentlich das Ziel und das ist vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen anschaulicher und interessanter, was wir machen wollten, war Nachhaltigkeit auch vergleichbar zu machen und auch in verschiedene Teilbereiche aufzubrechen. Also ein nachhaltiges Hotel ist ja nicht gleich ein nachhaltiges Hotel, sondern es gibt das eine, das vielleicht so ein bisschen was macht und es gibt das andere Hotel, das einfach sich beide Beine ausweist bei dem Thema und in vielen Bewertungsskalen waren die aber immer gleich, war halt nachhaltig so oder fair oder bio oder irgendwas. Und genau das wollten wir so ein bisschen aufbrechen und auch da eine Vergleichbarkeit schaffen.
Ist das auch der Punkt, wo es dann für den Buchenden anfängt, Spaß zu machen, kann ich mir vorstellen. Also wenn man sich anguckt, da ist jemand, der sich für Bio-Küche interessiert, der kann dann wirklich relativ quantifizierbar auch gucken, ne, wo gehe ich hin. Ne? Also wo ist das Thema Kulinarik auch nachhaltig irgendwie, ne, stärker gewichtet als anderswo. Ne? Also jetzt mal als Beispiel genannt. Ne?
Ja, absolut. Also wir haben ja auch da wiederum versucht, da jetzt auch nicht zu überfrachten und mit diesem Score, mit diesen 12 Einzelkriterien und so einer Balkenlösung irgendwie zu machen, dass man so auf den ersten Blick schon mal eine Grundidee bekommt. So, und dann kann man natürlich auch tiefer einsteigen und sich zum jeweiligen Punkt nochmal was durchlesen und auch ganz wichtig zum jeweiligen Zertifikat, weil auch da gibt es ja Unterschiede. Also es gibt Zertifikate, die sind super streng und es gibt ein paar, die sagen, ja, mein Gott, schick halt mal was rein, guck ich mir an. Also auch da gibt es ganz verschiedene Klassifizierungen und auch zum jeweiligen Zertifikat kann man ja bei uns nochmal nachlesen, was machen die überhaupt und wie schätzen wir das ein. Also man kann immer so ein bisschen tiefer in diesen Kaninchenbau reinkriechen und das war auch die Idee von einer sehr einfachen ersten visuellen Lösung, dass man so einen Überblick kriegt, je nach Interesse dann auch immer die Möglichkeit zu haben, ein bisschen tiefer einzusteigen.
Wie kriegt man die Leute dahin? Nochmal auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Also wie wir aus diesem Genervtsein von dem Thema rauskommen. Also ihr macht das sehr anschaulich. Das ist dann auch, wie du sagst, quantifizierbar. Also man hat seine Einstiegspunkte, wo man dann vielleicht auch über seine persönlichen Interessen, ne, zum Thema Nachhaltigkeit da einsteigen kann. Also wie kriegt man die Leute dahin, das auch als ein nicht nervendes Thema Thema, sondern sozusagen als ein Thema, was auch Spaß machen kann, wo man was lernen kann. Wie führt man die Leute dahin? Also ohne, dass man, wenn man sozusagen so etwas vermarktet, gleich wieder abschreckt mit diesem großen Wort Nachhaltigkeit oder wie auch immer. Was ist da euer Ansatz, auch in der Vermarktung? Ja?
Ich glaube, dass wir schon so ein Look and Feel, sagt man, glaube ich, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, nutzen wie andere natürlich auch. Also Urlaub ist was Positives, das macht Spaß, Erholung, Reisen, also all das ist ja eigentlich was total Positives so. Und deswegen nutzen wir ja die Bilder, die andere auch nutzen und zeigen gleichzeitig, und das ist häufig dann auch sogar ein B2B-Thema, wenn wir über Veranstalter reden, die ja mittlerweile auch in Teilen unseren Score nutzen und auch mit anderen, wo wir auf anderen Ebenen auch zusammenarbeiten, die häufig gar nicht wissen, dass die Hotels, die sie ja sowieso haben, auch zertifiziert sind. Also häufig können wir ja auch zeigen, dass das eine das andere gar nicht ausschließt. Das sind eigentlich immer so die besten Momente, wenn Leute sagen, ja, ist ja teurer und boah, finde ich gar nicht. Und dann können wir aber wirklich, keine Ahnung, wie viel Dutzend Hotels schon im Bestandsportfolio nennen, wo das gegeben ist, aber viele gar nicht wissen, dass sie diese Schnittmenge schon im eigenen Produkt haben.
Wer nutzt denn diesen Score noch? Welche Veranstalter in Deutschland? Ja?
Olimar und Ameuropa sind das aktuell. Und es kommen hoffentlich noch ein paar dazu.
Nach diesem Podcast.
Nach diesem Podcast, ja.
Genau. Dutzende.
Ja. Dutzende, ja. Aber was wir schon machen, auch über diese Stay-Fair-Kennzeichnung in Amadeus, da kriegt es dann auch Drive für den Vertrieb. Das ist vielleicht ganz wichtig. Also da geht es dann wirklich jeder, der Bistro nutzt in Deutschland. Das sind ja ein paar Büros. Die können entsprechend danach filtern. Das sind unsere Informationen. Und da kriegt man eben schon mal zumindest diese erste Basisinformation. Ist ein Haus nachhaltig oder nicht? Da kann man dann als Büro, wenn man möchte, nochmal reingehen. Wir versuchen das gerade auch stationär. Da sind wir mittendrin auch mit den Mitarbeitenden. Wir haben eine Kooperation mit dem AER betreiben. Dann in Kürze, oder nicht wir betreiben, sondern unter unserem Namen Verweck, gibt es dann 20 Reisebüros in Deutschland. Da freuen wir uns sehr drauf, wo wir genau das Thema angehen. Wie kriegt man es denn auch stationär beraten? Und wie vermittelt man das eben genau ohne Zeigefinger, sondern einfach als Alternative mit anzubieten und dafür zu werben, dass es ja schon tolle Produkte gibt. Also die müssen wir gar nicht erfinden oder die müssen wir auch nicht großartig suchen, sondern dass man genau die Leute, die sich engagieren, dann eben auch in die Angebote mit einbringen.
Ich glaube, das ist ja wirklich eins der größeren Probleme. Ne? Also ich habe neulich, letzte Woche, glaube ich, wieder eine Umfrage gesehen, wo tatsächlich steht, ja, 60% der Leute wollen nachhaltig reisen und wollen so buchen und wollen so Urlaub verbringen. Und für die ist das wichtig und toll. Und wenn man dann im Reisebüro anfragt, wie oft kommt die Nachfrage, sagen die halt, spielt eigentlich gar keine Rolle. Am Ende ist es der Preis, wie immer.
Ja.
Hoffen wir, dass es da
dann... Aber das ist schon Henne-Ei-Ding.
Ja.
Und das ist auch, also das ist so die bekannte NIT-Studie, die das immer wieder sagt. Also diese 2/3 der Leute, denen ist es super wichtig und dann konvertiert das vielleicht bei 4 oder 5% am Ende, irgendwie sowas.
Ja.
Und das, also meiner Ansicht nach, hat das 2 Gründe. Das wird dann immer reflexartig. Über viele Jahre wurde dann auf Tagungen und überall in Diskussionsrunden immer gesagt, ha, der blöde Kunde. So, ne? Der kapiert's nicht. Der sagt sowas und dann macht er das nicht. Und das heißt dann unter gebildeten Menschen Attitude Behavior Gap. Das wird dann auch immer gerne genannt und aber dieses Attitude-Behavior-Gap, das wird immer oder wurde immer und bis heute eigentlich immer auf den Kunden projiziert. Also der macht was anderes, als er sagt. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es dieses Attitude-Behavior-Gap ja bei den Veranstaltern ganz genauso. Also die erzählen auch viel über Nachhaltigkeit und dass das deren DNA ist und ich weiß nicht was und wie wichtig. Aber die Angebote sind nicht da. Also wir sind ja dafür angetreten, die sichtbar zu machen und also es gehören ja immer 2 dazu. Und wenn man sich überlegt, natürlich, wenn man ein klassisches Reisebüro hat, wo ein riesen Kreuzfahrtschiff im Schaufenster ist und dann so Aushänge mit Last Minute und 499 € Türkei und so, da kriege ich ja auch häufig gespiegelt, dass die Leute im Reisebüro, die Expedientinnen und Expedienten sagen, naja, ich habe solche Kunden gar nicht. Ja, logisch, wer der affin ist, geht denn in so ein Reisebüro rein? Also ist ja klar. Also da kommt ja keiner rein und sagt, oh, guck mal, ein normales, in Anführungsstrichen gar nicht wertend gemeint, normales Reisebüro, da gehe ich jetzt rein und frage mal, was die zum Thema Nachhaltigkeit oder faire Reisen für mich bereithalten. Die Leute gehen ja vorbei und bleiben im Netz. Die kommen wahrscheinlich ja zu Verweck dann jetzt irgendwann, weil es gibt, oder recherchieren halt aufwendig selber irgendeinen Kram. Aber ich glaube, als letztes gehen Sie in ein Reisebüro, wo ein riesen Kreuzfahrtschiff im Schaufenster
ist. Ich rate mal, dass bei euch im Schaufenster keine großen Kreuzfahrtschiffe hängen. Aber was?
Doch,
was,
bei mir
was,
schon.
Ja?
Ja, im stationären Büro schon. Das ist ja ein altes Reisebüro hier im Mittelzentrum. Mache ich auch null Hehl draus, ne? Und klar verkaufen wir Kreuzfahrten. Das ist auch überhaupt nicht ich bin jetzt hier nicht einer, der hier Wasser predigt und Wein trinkt oder so bei dem Thema. Damit beschäftigen wir uns aber auch. Und das wird natürlich bei den stationären Büros, die wir dann jetzt gemeinsam mit dem AER machen, da wird das ein Thema sein. Wie stellen wir uns nach außen auch da? Und das sind auch Gedanken, die wir uns machen. Ich wollte nur veranschaulichen, dass das so eine Wechselwirkung ist. Also, dass die einen immer sagen, naja, die Kunden buchen nicht. Klar, andererseits, die Kunden, die es buchen würden, fühlen sich nicht angesprochen. Also ich glaube, da muss man schon beide Seiten.
Aber wäre das nicht, also wenn du sagst, ich predige nicht Wasser und trinke Wein, ist da nicht der Ansatz dann zu sagen, ich füttere den Markt nicht mit etwas, was eigentlich nicht mit dem, was ich mit Fairweg mache, eigentlich nicht übereinstimmt? Oder ist das einfach eine unternehmerische Entscheidung? Das wurde immer so gemacht und dann verkaufen wir natürlich AIDA, TUI Cruises, MSC, wen auch immer.
Ja, das ist eine Transformation. Also das gehört auch dazu. Natürlich machen wir uns stark darüber Gedanken, wie kriegen wir es hin, Bestandskunden nicht zu verlieren, neu zu gewinnen und die Bestandskunden dahingehend zu sensibilisieren, dass sie sich bei ihrer nächsten Reiseentscheidung vielleicht auch mal andere Gedanken machen. So. Das gehört dazu. Ich will das gerne transformieren. Wir sind da auch dabei. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, naja gut, stationär mache ich das eine und online mache ich das andere oder je nach Projekt, sondern dieses Unternehmen, was es hier, wie gesagt, also das Reisebüro gibt es jetzt fast 50 Jahre, das hat entsprechend ja auch ganz viele tolle Kolleginnen, auch ein Thema, die muss man auch mitnehmen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ab morgen ist die Welt eine andere und ihr verkauft nichts mehr, dann sind die wahrscheinlich übermorgen nicht mehr im Büro, weil ich die nicht mehr bezahlen kann. Also ganz ehrlich, da geht es um Transformation und nicht um irgendwie innerhalb von 24 Stunden sich irgendwie 180 Grad drehen.
Aber dann ja auch irgendwie der interessante Ansatz zu sehen, wie man dann auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, die sozusagen in die Themen ranführt, dann auch die Kunden sozusagen da mitzunehmen, so auf diesen Pfad dann neue Sachen zu machen. Aber sicher super schwer, oder? Das ist jetzt sicher auch kein einfacher Weg, oder? Oder habt ihr da irgendwie eine Roadmap, wie das aussehen kann? Oder hangelt man sich dann da so durch,
ja? Ja, also man versucht eine Roadmap zu machen, durch die man sich dann durchhangelt, so wahrscheinlich. Also das, wie gesagt, das hat natürlich auch viel mit verschiedenen Charakteren zu tun, sowohl im Büro selbst bei den Mitarbeitenden als auch natürlich auch bei KundInnen, die dann irgendwie auch ein bisschen mal empfänglicher sind, mal nicht so empfänglich sind. Und das muss man dann, und da kommt dann, glaube ich, noch viel stärker der Zeigefinger. Also der ist da überhaupt nicht angesagt. Man kann ja nicht jemanden, der einem wirklich gegenüber sitzt, den man seit Jahren kennt, auf einmal dann irgendwie belehren oder bekehren wollen. Darum geht's gar nicht. Also Kollege Rainer Hageloch hat das mal ganz gut formuliert. Er hat gesagt, wir wollen ja überzeugen und nicht bekehren. Also darum geht's. Und das wollen wir auch gerne behutsam machen. Und ob das jetzt 2 Jahre dauert oder 3, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wollen wir uns wahnsinnig gerne auf den Weg machen.
Also es geht nicht darum, den Kreuzfahrer von heute, dass der morgen schon irgendwie im ökologischen Baumhaus in Costa Rica sitzt, ne? Sondern halt ein nachhaltiges.
Das macht ja wahrscheinlich auch gar keinen Spaß. Ja, also darum geht's ja auch. Also das steht ja immer noch im Mittelpunkt. Wir sind ja auch Dienstleister, also das vergesse ich ja auch nicht. Wie gesagt, also ich bin jetzt hier nicht der krasseste Typ irgendwie, der nach, keine Ahnung, auch schon ein paar Jährchen im Beruf sagt, ich habe jetzt alles neu erfunden, sondern mir geht es wirklich darum, dass wir uns in die richtige Richtung in Bewegung setzen. Und klar dauert das. Das ist mir bewusst. Und das soll aber auch immer so sein. Und da kommt dann doch wieder der Zeigefinger, eben der Nicht-Zeigefinger. Das muss Spaß machen und die Leute müssen immer noch irgendwie das Gefühl haben, dass sie sich erholen und einen guten Urlaub haben. Und ich kann nicht jeden, der gerne auf eine Kreuzfahrt geht, das sei ihm vom Herzen gegönnt, um Gottes Willen, nicht eben in dieses Baumhaus in Costa Rica verfrachten für den nächsten Urlaub, weil der da keinen Bock drauf hat.
Das geht nicht. Andi hat es gerade eben schon mal so ein bisschen erwähnt, dass Deutschland sich ja gerne als Vorreiterrolle sieht, auch bei diesem Thema. Kennst du andere Länder, die halt gerade in Sachen Nachhaltigkeit auch so ein bisschen rausstechen? Du meintest gerade eben auch Skandinavien, die natürlich, ja, weiß ich auch, da vorne mit dabei sind und auch wirklich große Projekte planen, ganze Stadtteile irgendwie dann auch nachhaltig machen, auch mit Hotels und so weiter und so fort. Gibt es da gerade irgendwelche Länder, wo man auch mal hinschaut und sagt, hey, die hätten jetzt auch einen Vorbildcharakter für uns? Oder Projekte, müssen ja nicht Länder sein.
Ja, also Länder wirst du wahrscheinlich tatsächlich schwerlich finden, wo das so ist. Ich finde schon, dass die Skandinavier vorne sind. Ich finde auch die Österreicher in der Hotellerie ganz spannend, die da auch einen sehr starken Naturbezug immer herstellen und natürlich auch durch den Skitourismus auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Thema haben. Die machen sich natürlich auch Gedanken, was passiert eigentlich, wenn im Winter hier nicht mehr so viel Schnee liegt, wie es eigentlich in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, viele Leute werden ganz schnell von alleine dahin getrieben. Also dann gibt es auch Länder, die Natur sowieso als ihren originär oder als Geschäftsmodell entdeckt haben. Also gerade die afrikanischen Länder natürlich mit Nationalparks und all diesen Dingen oder auch in In den Vereinigten Staaten gibt es viele Nationalparks, wo man merkt, das funktioniert. Ja, das ist auch ein Touristenmagnet. Ich glaube, das ist eigentlich auch was, was dann in Destinationen viel stärker noch nach vorne gestellt werden muss. Dass ja eigentlich Leute kommen, weil sie eine intakte Natur suchen oder weil sie ein stabiles Wetter suchen. Irgendwie sowas. Also sie wollen ja auch Sonne, aber sie wollen halt nicht verbrannt werden. Im Sommer geht wahrscheinlich keiner mehr bei 50 Grad irgendwo an den Strand, wenn ganze Berghänge gerade abbrennen parallel oder so. Das wird ja nicht passieren. Also ich glaube, dass da viel in den Destinationen noch getan werden wird. Da tut sich auch schon viel. Also die Türkei ist ein Beispiel, die sich gerade ja sehr stark in der Hotellerie auf den Weg machen. Dort ja quasi von ganz oben verordnet die Hotellerie durchzertifizieren, gemeinsam mit dem GSTC. Das ist ein Projekt, was wir uns natürlich auch ganz genau angucken und was wir auch sehr spannend finden, wie da auch dann eben, was in Deutschland ja einen riesen Aufschrei übrigens zur Folge hätte. Aber das sind so Dinge, die werden ja passieren. Also jeder muss sich damit auseinandersetzen, egal welches Land der Erde. Wenn die Leute nicht mehr kommen, weil sie zu heiß, zu nass oder sonst was, zu abgebrannt oder einfach nur noch Sturmschäden, dann ist das Land ja auch nicht mehr bereisbar.
Ja, das ist schon eine interessante Diskussion. Wir hatten mittlerweile auch einige Jahre her, Sven, ne, die Sprecherin von Fridays for Future bei uns zu Gast und die die These aufgestellt hat, dass wirkliche Nachhaltigkeit nur in Demokratien irgendwie möglich ist. Und wir sehen dann in vielen Orten, die jetzt nicht zwingend lupenreine Demokratien sind, wo es auch keine Lobbys gibt, keine Autolobbys und eine Öl- und Gaslobby gibt, dass man doch Dinge relativ schnell durchdeklinieren kann, wenn man das möchte. Das ist dann aber vielleicht auch nur ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, das ist eine Debatte, die noch nicht ganz zu Ende geführt ist, ne? Wo dann wirklich die großen technologischen und vielleicht auch schnelleren Transformationen herkommen können. Sehr ja, spannend.
Gut oder schlecht, brauchen wir Teil 2 für die Diskussion. Die ist nochmal, wie gesagt, das ist super schwierig, um Gottes Willen. Aber weil Sven nach Projekten fragte, also das ist zum Beispiel eins, was gerade groß angegangen wird, ein sehr aktuelles Projekt.
Aber ich finde es gut, dass du es erwähnst, weil kaum einer redet drüber, ne? Also die Türkei versucht da wirklich gerade viel zu machen und ist es wirklich auch angegangen und so ist es in Deutschland, glaube ich, gar nicht so sehr bekannt. Vielleicht zum Abschluss, natürlich muss die Frage kommen, die ist eigentlich fast selbstverständlich. Wie reist du denn und wohin reist du gerne und wonach sucht ihr eure Destination aus?
Also wir reisen, also als Familie reisen wir einmal im Jahr auch gerne mal Richtung Herbst in die Sonne und verlängern den Sommer. Das ist die Flugreise, die wir machen. Da reisen wir gerne tatsächlich ein bisschen individueller, also jetzt nicht in die großen Hotelkomplexe, sondern suchen uns irgendwie ein Häuschen, eine Wohnung oder ein Apartment oder irgendwas und schauen uns auch die Gegend dort an und fahren ein bisschen rum. Das finden wir sehr, sehr schön. Und suchen uns mal den einen Strand aus, mal den anderen und mal auch die nette Stadt um die Ecke. Also all das machen wir. Ansonsten reise ich wirklich brutal gerne mit der Bahn, auch wenn das hier gerade nicht so einfach ist. Ich sammle da, also man kriegt auf jeden Fall mehr Fahrzeit aktuell für sein Geld, um das mal so auszudrücken.
Man kann länger aus dem Fenster schauen, genau.
Ja, genau. Nein, ich reise tatsächlich gerne mit der Bahn und reise auch nach Österreich und in die Schweiz und alles mit der Bahn. Also alles unter 1000 Kilometern wird definitiv mit der Bahn gemacht. Und kann da auch ganz viele schlimme Dinge zur Bahn sagen, aber unterm Strich finde ich sie immer noch ein ziemlich cooles Verkehrsmittel, weil es echt entschleunigt, weil man arbeiten kann, weil man seine Ruhe hat. Und wenn ich überlege, dass ich die Strecken irgendwie hinterm Steuer sitzen müsste, dann bin ich immer noch bei der Bahn und breche da auch meine Lanze für.
Und es gibt viele schöne Bahnen auf der ganzen Welt, ne? Man soll sich von dem, was wir in Deutschland immer sozusagen als schlechte Erfahrung nehmen, gar nicht von dem Thema Bahn abschrecken lassen. Weil ich bin letzte Woche in China gewesen. Ich bin dort die Strecke, von der Distanz Flensburg-München gefahren, innerhalb von 4 Stunden. Also eine fantastische Bahn, ne? Die Schnellbahn in China. Also ich würde immer sagen, man sollte jede Bahn der Welt irgendwie mal ausprobiert haben, ne? Also nur weil das bei uns im Moment nicht optimal läuft, gerade dann sollte man sich auch anderswo umgucken, wo das geht. Das ist sehr interessant.
Ja, absolut. Ja, und wenn man reist, reist man ja auch. Also das ist ja auch noch ein anderes Thema. Also Urlaub und Geschäft ist das eine. Du musst einen Termin erwischen, dann ärgerst du dich wahrscheinlich mehr über die Bahn, wenn sie Verspätung hat. Aber also ich bin auch viel in Afrika Bahn gefahren. Ja, reden wir nicht über Stunden teilweise, sondern reden wir über einen Tag, der irgendwie irgendwo extra eingeplant werden muss, wenn man da irgendwo rumsteht. Aber das ist ja auch ein Erlebnis. Also ich finde auch da, wenn man jetzt über Urlaub, Erholung oder das Reisen an sich spricht, ja, dann muss man auch mal einfach ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Und dann passiert ja auch nicht so viel, wenn man nicht unbedingt in 45 Minuten so einen Kontinent durchquert mit einem Flugzeug oder einmal kreuzt oder wie auch immer oder in einer Stunde oder zwei, sondern einfach auch mal sich 8 Stunden in so einen Zug setzt. Da kriegt man auch viel mehr von Land und Leuten.
Das ist so. Durchaus.
Ja. Als ich jünger war, habe ich es viel gemacht.
Als du jünger warst.
Ein bisschen, ja, jetzt, lang ist es her, ehrlich gesagt. Leider.
Ich sage jetzt nichts so.
Ja, okay. Lieber Ralf, vielen lieben Dank. Ich fand es sehr, sehr interessant. Eigentlich könnte man noch eine zweite Folge locker füllen. Wir haben gar nicht über Futuris zum Beispiel geredet. Allein das wäre wahrscheinlich eine eigene Folge wert. Aber du hast uns einen schönen Einblick gegeben in deine Arbeit, in deine vielen Tätigkeiten, die du machst. Jetzt wissen wir, warum du so viel auf der Bühne stehst bei den verschiedenen Kongressen und weil du mit dabei bist. Und ja, bedanken uns recht herzlich für deine Zeit.
Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Dankeschön.